Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, servus Maike, grüß dich.
Hi.
Ja, schön, dass es so spontan geklappt hat. Vielleicht ganz kurz mal zum Hintergrund. Du bist ja seit letzter Woche auch bei Die wichtigste Stunde und wir haben einen Themenchannel Immobilien und da hattest du dich kurz vorgestellt. Ich glaube, so ähnlich mit den Worten, dass du 8 Eigentumswohnungen seit 2019 gekauft hast.
Ja.
In ganz unterschiedlichen Zuständen auch. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und dachte mir, da will ich mal mit dir genauer sprechen. Wie hast du das alles gemacht? Wie hast du das erreicht? Wie hast du mich überholt so schnell in der Anzahl an Immobilien? Das hat mich interessiert. Und ich dachte mir, auf meinem Kanal sind ja auch immer wieder viele Immobilieninvestoren oder welche, die es mal werden wollen, dabei. Mhm. Und das ist bestimmt auch für viele andere interessant und ja, du hast dich relativ spontan dazu committed, heute eben den Livestream mit mir zu machen. Vielleicht.
Danke für die Einladung, Bobby.
Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Also, ich glaube, 8 Immobilien oder 8 Eigentumswohnungen in 2019 bis jetzt, also. Mhm. Genau, 2 Jahre oder was?
2 bis 3 Jahre, genau.
2 bis 3 Jahre ist ja jetzt mal nicht so wenig. Wie kommt es überhaupt, dass du dich für Immobilien entschieden hast? Also fang doch mal möglichst früh an. Was ist so dein Warum dahinter und wie kam das, dass du dazu gekommen bist, zu deiner ersten, fangen wir bei der ersten an.
vielleicht fangen wir mal so mit der Investmentreise als solche an, weil ich glaube, um das Konzept Immobilie für sich zu verstehen oder zu begreifen und sich auch dafür zu begeistern, muss man erstmal verstehen, wie Investition überhaupt funktioniert. Ne? Also ich gebe Geld aus und kriege irgendwie Cashflow zurück. Ich habe meine ersten Aktien gekauft 2017. Also 2015 war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich aufgewacht bin und gemerkt habe, nach meinem Studium irgendwie passiert jetzt hier gerade Lifestyle-Inflation und ich hatte noch einen Studienkredit von einem nebenberuflichen Studium, was ich gemacht hatte. 2 Autos in der Finanzierung. Ich habe sogar meinen Fernseher finanziert. Also ich habe auch ganz, ganz viel Geld an gute Finanzberater ausgegeben, die es gut gemeint haben mit mir. Also Riester, Rürup, kapitalgedecktes Zeug habe ich alles gehabt. Und 2015 war dann so der Moment, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, boah, das muss ich irgendwie selbst in die Hand nehmen. Da war ich schon 29. Also ich bin immer wieder begeistert, jetzt auch bei Die wichtigste Stunde, wie viel junge Menschen dabei sind, die das eigentlich noch viel, viel früher begreifen, als ich es damals getan habe. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wo diese Menschen alle stehen können. Ne? Also das finde ich immer wieder total beeindruckend und faszinierend. Dann habe ich quasi erstmal Finanzen aufgeräumt, Schulden getilgt, Notgroschen angelegt. Dann ging es los mit den Aktien-ETFs. Also ich habe mich rein fürs passive Investieren in Aktien entschieden. Und ja, das läuft seitdem auch mit einer relativ hohen Sparquote irgendwie durch. Und ich glaube, so 2 Jahre später war dann irgendwie wieder Gehirnkapazität auch frei. So, dann durfte die nächste Asset-Klasse quasi kommen. Und damals gab es irgendwie noch so einen Hype P2P-Kredite, Kryptos waren damals auch irgendwie schon ein Thema. Das war mir alles nicht greifbar genug, das war nicht meins. Und dann war ich im Urlaub in Indien, das war über den Jahreswechsel 2018, 2019. Und da habe ich einen Podcast gehört vom Finanzrocker. Und da ging es um das Thema Immobilien. Und dann fiel mir das wie, also wirklich bildlich. Ich saß am Flughafen, ich hatte so einen Inlandsflug, wie Schuppen von den Augen, dieser Hebeleffekt, ne? Da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich nehme Geld von jemand anderem, weil das kommt ja im Aktieninvestment eher nicht vor oder sollte nicht vorkommen. Ich nehme Geld von jemand anderem, ja, ich bürge dafür, investiere das in eine Immobilie als Kapitalanlage und wenn ich das clever anstelle, dann zahlt jemand anderes, nämlich die wertengeschätzten Mieter, dieses Darlehen zurück. Und ich habe am Ende quasi Vermögen kreiert, generiert, gefühlt aus dem Nichts. Natürlich ist eine Menge Arbeit damit verbunden. Ich denke, da gehen wir später auch noch mal drauf ein. Und als ich dieses Konzept kapiert hatte, habe ich gedacht, oh, ja, Bonität habe ich. Ja, also gutes Einkommen war da, Rücklagen waren da, das Aktiendepot war schon da. Was hält mich irgendwie? Und ja, dann ging es natürlich los. Was kaufen? Wo denn kaufen? Wie denn kaufen? Und habe dann auch irgendwie erstmal ein Dreivierteljahr rumgemacht, würde ich mal sagen. Kennt vielleicht jeder, wenn man irgendwie anfängt, sich mit was Neuem zu beschäftigen, dann ist man erst sehr aktionistisch. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin den Maklern auch richtig hart auf den Sack gegangen, weil ich immer erst alle Unterlagen haben wollte, bevor ich irgendwie mal ausgerückt bin zu einer Besichtigung.
Ja.
Also das lief mit der Akquise, sage ich mal, am Anfang nicht so geschmeidig. Ja, und dann habe ich eins gemacht, was ich immer mache, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, und habe mir nämlich Hilfe geholt und habe mich ja, weitergebildet einfach in dem Thema, habe mich mit erfahrenen Menschen umgeben, für die das Normalste auf der ganzen Welt ist, jede Woche irgendwie beim Notar zu sitzen. Und erst durch diese Tipps und Tricks und das ganze Wissen, was dann dazu kam, fluppte das dann auf einmal, eigentlich viel schneller, als es mir lieb war. Also ich habe meine ersten 4 Wohnungen an einem Tag beurkundet.
Ach echt? Aber das waren dann, hast du die quasi im Paket gekauft? Also waren das
nee.
An mich?
Nee, nee.
Ach, krass.
Also das war wirklich quasi dadurch, dass ich dann so die Maschine angeschoben hatte. Also weiß ich nicht, in der Hochzeit habe ich tatsächlich, weiß ich nicht, 5 bis 10 Objekte die Woche angefragt. Immer abends nach der Arbeit, 10 Uhr, 11 Uhr, noch Unterlagen gewälzt und geprüft. Jedes Wochenende rausgefahren, 2 bis 3 Besichtigungen gemacht und dann quasi alles so auf einen Notartermin hin eingestielt, ne? Also, ja.
Krass. Ja, lass uns noch mal auf ein paar Punkte eingehen. Also, was du gesagt hast, was dir den oder der Moment, der es dir so klar gemacht hat, in Immobilien zu investieren, war der Moment, wo du im Grunde den Hebeleffekt begriffen hattest. Ich weiß gar nicht, ob das immer so jedem klar ist, was dieser Hebeleffekt ist, ne? Also vielleicht mal ganz einfach erklärt, wenn du eine Wohnung kaufst oder was habe ich für ein Beispiel? Eine Wohnung, die ich 2019 gekauft habe in Berlin-Kreuzberg, die hat 183.000 Euro gekostet. Sagen wir mal einfach gesagt 200.000. Und ich habe dort jetzt kein eigenes Geld reingesteckt, also habe sie komplett finanziert. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, allein bei einer Wertsteigerung von, weiß ich nicht, 5% in Berlin pro Jahr gar nicht so undenkbar. Ich glaube, die letzten 30 Jahre, wenn man das mal rechnen will, liegen wir sogar bei 10% Wertzuwachs. Dann rechnen wir 5%, dann erhöht sich mein eigenes Vermögen jetzt um jeweils 10.000 Euro jedes Jahr. Ja, obwohl ich, also mein eigenes Vermögen erhöht sich, obwohl ich gar kein eigenes Vermögen da reingesteckt habe, sondern nur diese 200.000 Euro. Also was heißt nur? Ich muss die natürlich auch, tilgen oder zurückzahlen. Und das finde ich sehr extrem. Und bei mir ist es eben auch so, ich habe dann aus dieser Wohnung eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine WG gebaut und du sagtest jetzt, der Mieter, die wertgeschätzten Mieter tragen meine Finanzierung. Ja, das tragen die auch. Plus mir bleibt sogar noch ein positiver Cashflow in dem Case von, ich glaube, 200-300 Euro im Monat. Und das fand ich so genial, ja. Und der Hebel wäre jetzt ja eigentlich, wenn ich Eigenkapital reingesteckt hätte, ne? Also wenn man jetzt überlegt hätte, ich habe 1.000 Euro oder 10.000 Euro selbst beigetragen, hätte mir 190 geliehen, dann wäre der Hebel auf diese eingesetzten 10.000 Euro eben enorm hoch, weil die Gesamtbasis sich erhöht. Du hast du, hier kam nämlich gerade auch die Frage, hast du denn jetzt 100% finanziert oder hast du auch die Nebenkosten mitfinanziert?
Also beim ersten Objekt habe ich die Nebenkosten selbst getragen. Bei den weiteren 7 habe ich die Nebenkosten mitfinanziert. Aber getreu nach dem Motto, liebe Bank, hier ist das Eigenkapital, aber ich gebe es dir nicht. Also es ist nicht so, dass das Geld nicht da gewesen wäre, sondern das ja, hat dann einfach dadurch so funktioniert, dass die Bank gesagt hat, jo, wir machen auch 110 oder 115 oder einmal habe ich sogar Sanierung mitfinanziert, da bin ich rechnerisch bei 135%. Also.
Ja, also ich habe das ja auch, bei mir war es genau der gleiche Case. Ne? Ich habe die erste auch die Nebenkosten, die habe ich ja 2016 gekauft und dann habe ich 2019 und 2020 eben nochmal weitere 4 Wohnungen gekauft. Und 2019, 2020, die 4 Wohnungen, die habe ich auch komplett inklusive Nebenkosten und teilweise auch Sanierungs- und Renovierungskosten und auch die Möbel, weil ich Möbel vermietet habe, mit in den Kredit gepackt. Wie stehst du denn zu den Risiken, die das, also ich meine, erstmal klingt das ja alles immer sehr geil, ne? Also, und ich finde es auch nach wie vor geil, weil ich eben und du ja offensichtlich dann auch nebenbei noch dein Eigenkapital irgendwo anders investiert hast und dementsprechend vielleicht auch in denkbaren Worst-Case-Szenarien nicht blank dastehen würdest. Stimmt. Aber wie stehst du zu den Risiken und welche gibt es denn da?
Bei der 110% Finanzierung, ja. Meinst du konkret? Ja. Also du hast natürlich zum einen massiv das Risiko der Überschuldung, wobei ich nicht sagen würde, dass es ein Risiko ist, weil das ist was man relativ gut vorher ja einschätzen kann. Also ich würde sagen, 110% Finanzierung geht nur dann und macht eine Bank auch nur dann, wenn du trotz der 110% Finanzierung nicht überschuldet bist. Also wenn die Bank quasi das Objekt so gut bewertet, dass sie sagen, naja, die 10% kriegen wir da jetzt auch noch mit abgebildet. Wenn ich quasi zu teuer einkaufe, ja, und die Bank das natürlich auch sieht und auch bewertet, dann kriege ich einfach ein Thema mit der Beleihung, mit dem Beleihungsauslauf. Und dann wird das mit den 110% nicht finanzieren. Und das ist auch richtig, dass das dann nicht geht. Also günstig einkaufen ist auf jeden Fall Voraussetzung für 110%. Was ich eben schon gesagt habe, das Eigenkapital haben, aber es nicht einsetzen wollen vielleicht, ist definitiv auch etwas, was ich finde, was gegeben sein muss. Und man muss sich natürlich klar sein darüber, wenn ich 110% finanziere, kriege ich einen schlechteren Zinssatz, als wenn ich nur 80% oder 90% finanziere, weil natürlich auch das Risiko für die Bank steigt. Wenn ich mir jetzt aber mit der Miete trotzdem noch diese Annuität leisten kann, dann ist es für mich auch wieder ein Case, der tragbar ist. Wenn ich jetzt mir durch die höheren Zinsen, dann habe ich natürlich auch gleichzeitig eine höhere Darlehenssumme, also eine viel, viel höhere Annuität, als wenn ich 80% oder 90% finanziere, wenn ich da mit der Miete nicht hinkomme. Auch da, wenn ich mir quasi so eine Abwärtsspirale baue, weil ich mir mit jedem Objekt quasi durch negativen Cashflow die Bonität auch versaue, macht das auch keinen Sinn. Also Eigenkapital haben, aber nicht brauchen, unter Marktwert einkaufen und die monatlichen Kosten sollten halt trotzdem durch die Annuität, durch die Kaltmiete gedeckt sein. Ne?
Ja. Ja, ich habe jetzt, um mal so ein konkretes Beispiel zu geben, ich bin ja jetzt gerade dabei, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen mit 9 Wohnungen, damit ich dich mal wieder einhole quasi. Also,
nein. Wir vergleichen nochmal gleich Quadratmeter.
Da ist es so, da hatte ich jetzt ein Angebot über eine 100% Finanzierung, da lag der Zins bei 1,3% unverhandelt, muss man sagen. Und bei quasi einer 110% Finanzierung etwa bei 0,89 oder 85%, ne? So war die.
Also 0,5% Unterschied durch die 10%.
Ja. Krass. Ja. Da war es jetzt so. Hast du dir auch mal so Vergleichsangebote holen lassen oder war es für dich gar nicht denkbar, jetzt Eigenkapital einfließen zu lassen?
Ja, also ich bin bisher immer mit der Bank, wo ich finanziert habe, durchgekommen mit den 110%. Deswegen bin ich auch dort geblieben. Also mir ist das immer sehr wichtig, zu meinen Geschäftspartnern auch eine gute Beziehung aufzubauen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von direkten Bankkontakten. Deswegen Vergleichsangebote. Nee, ich bin jetzt nicht zu einem Vermittler gegangen und habe mir 200 Banken vergleichen lassen, sondern ich habe den direkten Kontakt gesucht. Und das sind jetzt nicht die allerbesten Zinsen. Das war eine lokale Volksbank. Ich glaube, den höchsten Zins, den ich habe, der ist sogar bei 1,7 oder 1,8. Durch die 110% Finanzierung natürlich. Oder vielleicht war das sogar eins mit den Sanierungskosten. Aber ja, es passte halt für mich nach wie vor in meinen Case sozusagen. Und dann sage ich halt, leben und leben lassen. Ne? Mein Business funktioniert, das Business der Bank funktioniert. Und dann ist das, finde ich, irgendwie eine gute Grundlage, um dann auch weiterzuarbeiten. Also mir war es am Anfang wichtiger, eine gute Beziehung aufzubauen, als da irgendwie auf den letzten Euro zu feilschen.
Und ich meinte jetzt nicht, also du könntest ja auch den internen Vergleich, also mit deiner Bank mal fragen, sozusagen,
Ach so.
was 110% versus 100% versus 80%, um diese Differenzen
Nee,
mal
also
zu
mir war
erfahren.
eigentlich sofort klar, also jede 10.000 Euro, die in meinem Depot bleiben können, für
Ja.
8% jedes Jahr, sind da besser aufgehoben als bei 1,5 oder 1,8% im Kredit, ne? So, so
Ja,
rechne ich
ja.
einfach, ja.
So habe ich, also mein Gedanke war halt auch immer so, ich meine, im Nachhinein wurde viel drüben jetzt auch diskutiert über meine Vorgehensweise, und schlussendlich viele haben dann gesagt, na gut, Maurice, du kannst es ja machen mit deinem Eigenkapital, wenn du jetzt dein Aktiendepot dort noch hast, ja, aber für mich war immer der Gedanke so, wenn ich eigenes Geld in Aktien anlegen kann und im Durchschnitt, ich weiß nicht, ETF, MSCI World, was hat er die letzten 30 Jahre? 8% oder 7% oder sowas, ja. Wenn ich, das heißt, wenn ich da im Durchschnitt 7 oder 8% per anno erziele, warum sollte ich denn sozusagen etwas tilgen, wo mir Menschen für oder Banken für 1,5% Geld leihen? Ne? Das macht doch gar keinen Sinn. Und
Genau.
jetzt war oftmals noch so die Thematik, ja, wenn du ganz groß werden willst, also wenn du 100 Wohnungen aufbauen willst, dann werden irgendwann die Banken eben dann auch sagen, so Maurice, bis hierhin und nicht weiter. Aber dann denke ich mir halt, okay, dann kann ich doch erstmal diesen Moment abwarten, bis sie das zu
Genau.
mir sagen und dann anfangen, Eigenkapital zu investieren. So war mein Gedanke. Thema groß werden, wie groß willst du denn überhaupt werden? Was ist denn dein Ziel?
Also ich schaue absolut nicht auf die Anzahl der Einheiten. Ich gucke auch nicht auf die absolute Vermögenshöhe. Das ist mir total egal. Ich gucke auf Cashflow, weil mein Ziel ist es halt wirklich kurz- bis mittelfristig von den Mieteinnahmen und auch aus Aktiendividenden zu leben. Das heißt, am liebsten möchte ich natürlich möglichst viel Cashflow mit möglichst wenig Objekten und möglichst wenig Mietern und tropfenden Wasserhähnen und sanierungsbedürftigen Objekten. Von daher habe ich mir persönlich ein Ziel gesetzt für einen monatlichen Cashflow, was ungefähr meinem jetzigen oder ja, Nettoeinkommen entspricht. Wenn ich das erreiche, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ob das dann, also wahrscheinlich wird es schon Richtung 50, 60 Einheiten gehen, denke ich.
Jetzt sagtest du kurz bis mittelfristig, was bedeutet das?
Also ich möchte gerne an meinem 40. Geburtstag durch sein mit dem Thema. Ich bin jetzt 34, 6 Jahre.
Okay, cool. Und du hast aber, so wie ich verstanden habe, ne, deswegen konntest du zum Kickoff nicht kommen, deinen Job gekündigt.
Stimmt.
Ja, das macht es ja wahrscheinlich erstmal, was Thema Finanzierung angeht,
Schwieriger.
nicht einfacher, ne?
Ja, ist richtig. Also dadurch habe ich mir jetzt natürlich auf privater Ebene die Bonität zerschossen erstmal.
Zerschossen.
ja, gibt es natürlich viele strategische Überlegungen auch im Hintergrund. Also ich bin verheiratet, mein Mann und ich, wir machen das zusammen. Es ist unser gemeinsames Ziel und unser gemeinsames Projekt und auch Portfolio. Und es funktioniert halt auch trotzdem weiter. Und jetzt ist halt die Idee, dass ich mehr vielleicht das Eigenkapital generiere und er sozusagen die ja, monatliche Liquidität oder Bonität bereitstellt. Ne? Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir denken auch über Kapitalgesellschaften nach. Also ja, das ist gerade alles ziemlich in Bewegung.
Okay, spannend. Und vielleicht nochmal, Du hast vorhin das Thema Umfeld angesprochen. Also wenn wir nochmal an diesen Start gehen, und ich glaube, das interessiert immer viele Menschen, klingt dir jetzt ganz gut hier, Hebeleffekt und monatlich davon leben und so, ja, das will ich auch, ja, mit wenig Arbeit am liebsten, viel Ertrag will ich auch. Aber wie hast du dir überhaupt das notwendige Wissen angeeignet und wie bist du denn in so ein Umfeld gekommen von Menschen, die schon zigmal beim Notar gewesen sind?
Also erstmal wissen, es gibt ja so viel unglaublich guten, hochqualitativen Content da draußen. Ne? Also sei es die einschlägigen YouTube-Kanäle, Bücher, Podcasts. Also da findet man ja wirklich zu jedem Thema eigentlich etwas. Ich habe es mir ganz einfach eingekauft. Ich habe die Immocation Masterclass gemacht und bin dort eben darüber auch ein bisschen an Netzwerk gekommen. Die Mastermind-Gruppe von damals, die besteht immer noch. Da werden Kontakte weitergegeben, ob es Handwerker sind oder gute Bankkontakte oder auch mal Objekte. Das ist ein unglaublich wertvolles Netzwerk, was da entstanden ist, wofür ich ja total dankbar bin. Aber das ging eben wirklich nur über den Schritt, selber Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich investiere das jetzt auch in mich und katapultiere mich da im Prinzip nach vorne. Ne? Also es ist nicht so, dass man dieses Wissen quasi nicht umsonst bekommt, also umsonst, ja. Irgendjemand hat immer Arbeit damit, ja, und steckt da ganz viel Zeit und Liebe und Mühe rein. Aber das dann so strukturiert auch nochmal zu bekommen, war einfach Gold wert, ja.
Ich meine, gerade bei dem Thema Immobilien können sich ja diese Kosten, ich weiß gar nicht, was es inzwischen kostet, ich denke mal irgendwie zwischen 5.000 und 7.000 Euro, diese Masterclass von Immocation. Ich glaube, wir haben auch bei die wichtigste Stunde einige, die da dran teilgenommen haben. Beim Thema Immobilien kann man ja so brachiale Fehler machen, die erstens teuer sind und man kann eben auch durch richtige Verhandlungen, Verhandlungsposition,
Absolut.
Verhandlungsgeschick ja 5.000 bis 7.000 Euro auch super schnell, ich sag mal, wieder rausholen. Deswegen
Absolut.
glaube ich, ist das ein ziemlich wichtiges Investment auch gewesen. Und man hört es bei vielen, zum Beispiel der Roland, der jetzt auch in, ich glaube, der hat jetzt schon 150 Wohneinheiten aufgebaut. Die Anzahl interessiert dich nicht, ich weiß, aber ich gebe nur so eine gewisse Größenordnung ab. Und er hatte auch, ich weiß gar nicht, von wem das jetzt war, auch eine Masterclass besucht und erstmal investiert und sich erstmal Wissen angeeignet und schwärmt auch tierisch von dem Umfeld, was er dadurch bekommen hat. Und er hat auch seinen Geschäftspartner darüber kennengelernt. Also ich glaube, die Aussage, ob jetzt Immocation das Richtige ist, ich weiß es nicht oder was auch immer, ich habe es ja nicht gemacht. Was ich aber weiß, ist, dass quasi diese Investition erstmal in Wissen, auf welche Art und Weise, wahrscheinlich die Investitionen sind, die am meisten Rendite dann letztendlich auch bringen. Ne?
Ja, also ich meine, ich habe schon immer, also angefangen mit dem berufsbegleitenden Studium, ja, wo ich selber irgendwie 20.000 Euro in die Hand genommen habe, um nochmal ein MBA draufzusetzen. Ohne das hätte ich den Job nicht gekriegt, ohne den Job hätte ich das Gehalt nicht gehabt, ohne das Gehalt hätte ich mir dies nicht leisten können, hätte ich die Bonität nicht gehabt. Also dieses, und das ist auch Prinzip Investment, ne? Also ja, ich kann eine Aktie kaufen, kriege eine Dividende, aber ja, ich kann mir auch Wissen kaufen, ich kann mir Bildung kaufen und kriege dadurch ja eine Lebensdividende, die ja gar nicht in Zahlen zu bemessen ist, ne? Und das auch zu verstehen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, und ich glaube einfach, es ist wichtig zu betonen, dass dazu auch mal die Leute anzuhalten, eben dieses Investment mal einzugehen. Und es tut natürlich im ersten Schritt sehr weh, wenn da wieder Geld flöten geht. Ja, aber ja, ich meine, diese Abkürzung auch zu sehen, du sagtest ja schon, und wir leben in einer Welt, wo so viel Wissen auch frei verfügbar irgendwo ist, aber das Problem ist halt irgendwo und du weißt auch nicht, was gut ist, was schlecht ist. Und jetzt gehst du eben bei YouTube und gibst mal den Begriff Immobilien ein. Naja, da kannst du eben auch viel Zeit verschwenden, ne? Und eine
Absolut.
strukturierte Aufbereitung von Inhalten sehe ich als sehr, sehr wertvoll an. Du hast auch erzählt, Aktien hast du angefangen, dann Immobilien. Aber jetzt nennst du dich ja auch Mrs. Property und nicht Mrs. ETF.
Exactly.
Was hat denn dazu geführt? Also offensichtlich ist deine Passion eher im Immobilienbereich.
Ja, absolut. Also die Idee zu Mrs. Property ist eigentlich im letzten Jahr entstanden, wo ich ja mir irgendwie mal die Social Media Landschaft im Bereich Immobilien angeschaut habe und gedacht habe, boah, muss es denn eigentlich immer der dunkle Auto, das dunkle Auto, der dunkle Anzug und irgendwie dieser Stereotyp sein, ja? Oder gibt es da nicht auch noch was anderes? Also gibt es nicht noch eine andere Art der Ansprache sozusagen? Es muss doch irgendwo noch eine Zielgruppe sein, die sich vielleicht noch nicht angesprochen fühlt. Und so bin ich halt angetreten als Mrs. Property, wirklich bewusst einen Gegenpol aufzumachen und mal zu schauen, resoniert das auch, ja? Oder verbinden Menschen mit Immobilien irgendwie diesen Stereotyp, sage ich mal. Ja, und die Resonanz war großartig. Also ich finde meinen Account, das ist so unglaublich schön, was da passiert. Ich habe keinen Neid, keinen Hate, kein gar nichts. Es ist alle sind irgendwie total cool miteinander und feiern eben auch das Thema Immobilien. Und was mir halt einfach unglaublich wichtig ist, deswegen steht auch, glaube ich, in meiner Bio Self-Made-Vermieterin. Also man muss nicht geerbt haben, um in Immobilien investieren zu können. Oder man muss auch diese Immobilien gar nicht erst erben, um sie dann am Ende zu haben, sondern das kann man auch von alleine aufbauen sozusagen. Und ich liebe es auch einfach, Vermieterin zu sein. Also deswegen erzähle ich auch gerne Geschichten und Stories, was ich mit meinen Mietern und Mieterinnen erlebe. Ich verwalte meine Wohnungen selbst, mache auch die Sanierungen selbst und gehe da wirklich komplett mit durch. Und ich finde, es gibt so den einen oder anderen, der mit seinen Mietern oder Mieterinnen nicht sehr wertschätzend umgeht. Da wird dann manchmal von kleinen hässlichen Löchern gesprochen. Das ist, finde ich, geht mir so gegen meine Ethik und Moral, weil das ist Wohnraum und da leben Menschen, die streng genommen uns unseren Lifestyle finanzieren. Ja, und das ist auch ein Punkt, den ich unbedingt aufmachen möchte. Und ja, dafür stehe ich als Mrs. Property, für Selfmade und Vermieterin sein. Ja.
Und sag mal, du hattest gesagt, gerade eben, die finanzieren uns unseren Lifestyle, oder mein Ziel ist es vor allen Dingen, von dem Cashflow dann irgendwann gänzlich zu leben. Jetzt kommt ja oft, oder ich kriege die Frage oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie findet man denn jetzt Immobilien, die heutzutage noch abzüglich aller Kosten, also Bewirtschaftungskosten, Finanzierungskosten, einen positiven Cashflow haben? Was ist da deine Strategie? Also lass uns vielleicht, ich weiß gar nicht, wie konkret du da wirst, aber lass uns mal konkreter sprechen über dein Ankaufsportfolio. Was kaufst du dort ein? Was muss eine Wohnung erfüllen? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Also maßgeblich ist der Standort entscheidend. Ich glaube, das ist allen irgendwie klar, dass München Downtown und eine Kleinstadt im Ländlichen irgendwie ein anderes Risikoprofil haben und ich deswegen dort auch andere Renditen erwarten kann. Also ich persönlich, ich investiere in Essen. Ich lebe in Köln. Essen ist für mich so eine knappe Stunde zu fahren. Das ist also gut erreichbar. Und ich habe selber 2 Jahre beruflich in der Stadt verbracht. Das heißt, ich kenne mich ein bisschen aus mit den Stadtteilen, mit den einzelnen Mikrolagen. Ist eine Hochschulstadt, über 500.000 Einwohner. Schöne Stadt, also ich habe da gerne gelebt und deswegen ist die Standortwahl auf Essen gefallen, primär. Ich schaue mir natürlich auch andere Städte hier im Umkreis an, aber dort passt einfach, ich sag mal, Risiko- und Renditeverhältnis für mich persönlich gut zusammen und das schaffe ich es eben für. Also Immobilien für, weiß ich nicht, unter 1.500 € den Quadratmeter einzukaufen, ne? Also das ist dann wirklich schon ein guter Kaufpreis.
Ja, in der Stadt mit 500.000 Einwohnern, ja, es ist, würde ich erst mal sagen, ist der Hammer, ne? Ich habe ja bisher in Berlin und Hamburg gekauft, also in noch größeren Städten, und da träumt man sicherlich von so einen Kaufpreisen, von so einen Quadratmeterpreisen. Du hast einen Punkt angesprochen, den sehe ich ähnlich. eine Stunde Fahrzeit. Wenn man sich jetzt das Buch Immocation durchliest, ich glaube, da ist deren Ansatz ja ein bisschen anders. Also da ist diese Nähe zur Immobilie gar nicht unbedingt so zwingend. Meine Erfahrung ist auch, dass es durchaus hilfreich ist, wenn man die Möglichkeit hat, da relativ schnell mal zu sein. Die Immobilie in Hamburg habe ich sogar mit jemand anders dann zusammen gemacht, den ich da mit rangeholt habe oder mit dem ich das zusammen gemacht habe, einfach weil ich es gut finde, jemand vor Ort zu haben. Ja, so ist auch meine Erfahrung. Warum kaufst du nicht in Südbayern?
Also das Thema Entfernung ist natürlich, werde ich auch häufig gefragt, Maike, wie weit darf denn meine Wohnung von mir entfernt sein? Also es sind, glaube ich, zwei Gesichtspunkte, unter denen man das Thema Entfernung betrachten muss. Ich finde, sobald die Wohnung vermietet ist, ist ja Ruhe. Dann ist mir das eigentlich total egal, wo sie ist, weil wenn es brennt, kommt die Feuerwehr, wenn es einen Wasserschaden gibt, kümmert sich die Hausverwaltung und die Gebäudeversicherung. Da kann ich eh nichts machen. Viel wichtiger ist das Thema, schnell vor Ort zu sein, wenn ein interessantes Objekt reinkommt, sozusagen. Also wirklich dann spontan sagen zu können, ich nehme den Besichtigungstermin heute Nachmittag um 17 Uhr, schnell dort zu sein. Oder auch gerade, wenn man die Wohnung neu vermietet, ne? Also wenn man selber inseriert, Termine macht, hinfährt, Besichtigungen macht und so. Wenn man dann jedes Mal 2, 3, 4, 5 Stunden fahren muss, dann wird es, glaube ich, ätzend, dann würde ich es wahrscheinlich eher abgeben. Also mittlerweile würde ich mir wahrscheinlich auch zutrauen, weiter entfernt zu investieren und auf, weiß ich nicht, Besichtigungsservices zurückzugreifen oder vielleicht auch mal, ich will jetzt nicht sagen blind kaufen, aber zumindest am Telefon schon mal ein verbindliches Angebot abzugeben, ohne die Wohnung eigentlich gesehen zu haben. Aber ist, glaube ich, für den Anfänger oder die Anfängerin ein bisschen zu heiß.
Ja, ja,
Ja.
ja. Ich habe letztens auch so einen Service genutzt, eben für Sachsen, da wo das Mehrfamilienhaus dann ist, um eben nicht gleich hinzufahren. Es war dann so 3 Stunden Fahrt. Und ich fand es ganz cool, eben mal so einen Eindruck zu bekommen von so einem Gutachter. Ich meine, das ist jetzt kein professioneller Bausachverständiger gewesen, aber der kam sogar aus der Ecke. Der konnte mir dann auch viele Dinge da aus der Region zur Mikrolage zum Beispiel sagen, so wie du meintest, was du eben in Essen zum Beispiel selber gut kannst, weil du daher eben 2 Jahre dort gewohnt hast, was ich aber in Sachsen nicht kann. Und
Richtig.
deswegen war das ziemlich wertvoll, und kann ich dir sogar nur empfehlen, sowas mal dann auch auszuprobieren. Weil eventuell weiß man danach, dass es sich gar nicht gelohnt hat, dahin zu fahren, bevor ich da irgendwie 3 Stunden hinfahre, 3 Stunden zurückfahre, dann da irgendwie 1 Stunde vor Ort. Das ist ein ganzer Arbeitstag, der dann
Klar.
flöten geht.
Ja.
Das fand ich ganz cool. Also dein Hauptpunkt ist, den du ja auch anfangs meintest, dass du ziemlich viele Anfragen, ich glaube bis zu 10 die Woche, Besichtigungsanfragen gestellt hast. Das ist auch so ein Punkt, den ich häufig feststelle, wo die Leute dann zu mir sagen, Maurice, ey, ich
Ich
komme
finde
gar
nichts.
nicht, ich komme, genau, ich finde nichts.
Ja.
Dann frage ich meistens, wie viel hast du denn schon gesucht? Bei wie viel Besichtigung warst du denn? Weil ich sag mal, erstmal der erste Preis, der irgendwo angegeben ist, ist ja jetzt auch nicht der finale Preis, ne? Und häufig stellt man
Richtig.
dann fest, dass die Menschen noch nie bei einer Besichtigung waren, aber die Aussage tätigen, ja, es gibt nichts. Ne? Es ist natürlich
Ja.
immer einfacher zu sagen, gibt nichts, wenn man, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ja, bei einem Autokauf investieren, da würde ich mal gerne Durchschnittszahl wissen. Der Durchschnittsdeutsche wird wahrscheinlich 100 Stunden für seinen Autokauf investieren. Aber so bei so einem Immobilienkauf, wenn man da mal eine halbe Stunde irgendwie ImmoScout und ImmoWelt durchkramt hat, dann hat man schon die Entscheidung getroffen, dass man nichts findet. So ist
Richtig,
ganz
richtig.
oft mein Eindruck. Was denkst du?
Ja, sehe ich absolut genauso. Also in dem Umfang wirklich Objekte zu bekommen und zu besichtigen, erfordert wirklich System, ne? Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, mir auch Marktkenntnis aufzubauen, damit ich selber dazu in der Lage bin, kurzfristig zu entscheiden, das ist günstig, das will ich mir anschauen, das ist aber teuer, das kommt nicht in Frage. Ich habe Buch geführt über die einzelnen Objekte, die on-market aufgeploppt sind, um mir selber quasi eine Historie über Kaufpreise, Zustand, mir das selber herzuleiten. Dann habe ich mir eine Landkarte gebastelt, also eine Stadtkarte, einen Stadtplan und habe quasi Quadratmeter Kaufpreise an die einzelnen Stadtteile dran geklebt, wo ich gesagt habe, okay, hier würde ich für 1,5 kaufen, hier würde ich für 1,8 kaufen und habe da so wirklich Systematik reingebaut. Und einfach jeden Kanal genutzt, ne? Also mittlerweile gibt es ja Metasuchmaschinen, das gab es damals noch gar nicht. Also Immowelt, Immonet, ImmoScout, eBay Kleinanzeigen ganz beliebt. Selber ein Gesuch eingestellt, selber eine Zeitungsannonce gestartet, Postkarten gedruckt und verteilt, Visitenkarten gedruckt und jedem in die Hand gedrückt, Aushänge im Supermarkt gemacht. Was fällt mir noch ein? Jetzt habe ich hier gleich meine ganzen Insider-Tipps ausgeplaudert, aber so
Ja, nee, also
in
es
dem, ich glaube, man kriegt eine Idee davon, wie, also natürlich sieht es dann am Ende im Ergebnis irgendwie cool aus, ja, aber keiner sieht, was da wirklich hintergesteckt hat, ne?
ja, aber das ist ja, also es hat ja schon mal einen ganz guten Eindruck gegeben, wie viel du da im Grunde gemacht hast, um dieses Ergebnis auch zu erzielen und dass es durchaus mehr ist, als nur eine halbe Stunde mal auf einem Immobilienportal zu investieren.
Ja,
Du hast
absolut.
von Meta-Suchmaschinen gesprochen. Das sind also Suchmaschinen, die quasi alle Portale zusammenfassen. Hast du da ein konkretes, was du nutzt?
Ich persönlich nutze ThinkImmo. Die haben zumindest Immobilien-Scout und eBay Kleinanzeigen als die größten Plattformen vertreten. Aber ich glaube, insgesamt sind es über 30, auch zum Teil wirklich kleinere oder lokalere Plattformen. Was mir daran einfach extrem gut gefällt, ist, dass jedes Inserat optisch gleich aussieht. Ich weiß sofort, aha, oben links Kaufpreis, oben rechts Kaufpreis pro Quadratmeter, potenzielle Rendite wird ausgerechnet. Man muss die Daten immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil, ne, die Anzeige ist immer nur so gut wie die Daten, die dahinter stecken. Also gerne auch hinterfragen und mit der eigenen Marktkenntnis dann natürlich spiegeln. Aber dieses gleich aufbereitete hilft ungemein dabei, einfach Geschwindigkeit zu entwickeln und die Dinger kommen halt direkt reingepusht und dann heißt es halt schnell sein und auch gerne innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten die Anfrage stellen.
Greifst du dann direkt zum Hörer oder machst du das erstmal online?
Mach beides. Also ich mache es in der Regel immer online und schriftlich, weil häufig ja man da mit so einem Häkchen auch die Maklervereinbarung akzeptiert. Das ist denen natürlich total wichtig, dass da am Ende die Provision auch fließt und der Maklervertrag zustande kommt. Ich greife aber danach auch immer zum Hörer und sage, haben Sie meine E-Mail bekommen? Ja, welche E-Mail denn? Ja, von mir. Warte, ich suche sie mal gerade raus. Ja, wann kann ich denn besichtigen kommen? Na, also ich versuche mich immer wieder quasi nach oben auf den Stapel zu arbeiten.
Ja, und das glaube ich ist in der heutigen Welt, also ich sehe es in so vielen Bereichen, dass Menschen immer nur E-Mail oder immer nur online und ich würde schon teilweise auch meinen Mitarbeitern immer gerne verbieten, Mails zu schreiben, weil ich es so schrecklich finde, weil in Mails auch so viele Missverständnisse entstehen, ja, über geschriebenes Wort, ja, da kann so viel interpretiert werden. Und gerade das, wie du sagst, ich versuche auf diesem Stapel nach oben zu kommen. Ich muss mir die Frage stellen, wie kann ich den Unterschied machen? Wie kann
Genau.
ich auf diesem Stapel ganz oben liegen?
Ja.
Und ich messe das immer ganz gut an meinem Geburtstag. Ich habe nächsten Sonntag Geburtstag. Dann messe ich das immer ganz lustig. Wie viele Nachrichten bekomme ich bei Social Media? Ja. Versus, wie viele schicken mir eine Sprachnachricht, was schon ein bisschen höherer Aufwand ist? Versus wie viele rufen dann tatsächlich persönlich an, ja? Und auch da merkst du, dass der Unterschied der Anruf, der sticht, also wenn du mich anrufst an deinem Geburtstag, stichst du schon richtig
Ja,
heraus, ja?
stimmt.
Und so ähnlich ist es, würde ich wetten, auch bei diesen Immobilienanzeigen, ja? Wenn du da anrufst, dich kurz vorstellst, freundlich bestimmen, höflich eben auftrittst, eben den Eindruck vermittelst, dass du eben auch jemand bist, der so sau zuverlässig ist, mit dem man
Das
schnell
stimmt.
einen Deal machen kann. Weil ich meine, schlussendlich muss man sich ja immer auch die Frage stellen, wenn das vom Makler angeboten wird, was will der Makler? Der will genau das Gleiche wie wir alle, möglichst wenig arbeiten und viel Geld verdienen, ja. Und dementsprechend sollte ich mir die Frage stellen, wie kann ich ihm genau diesen Wunsch erfüllen? Ja? Oder zumindest den Eindruck erstmal vermitteln, dass ich potenziell ihm diesen Wunsch erfüllen kann. Und dann liegst du eben relativ hoch in diesem Stapel. Ja.
Und der Anruf hat natürlich auch aus meiner Perspektive einen riesengroßen Mehrwert, weil ich kriege ja schon so viel raus aus diesem ersten Telefonat. Ne? Wer verkauft, warum wird verkauft? Auch immer eine ultra wichtige Information, finde ich, wie ist jetzt dieser Verkauf zustande gekommen? Also was ist der Grund? Worauf kommt es wirklich an? Kommt es darauf an, den höchsten Preis zu bieten, weil es eine Erbengemeinschaft ist, die sich total zerstritten hat und einfach nur möglichst viel Geld rausschlagen will? Oder ist es vielleicht Trauerfall, Todesfall, jemand muss irgendwie in eine Pflege umziehen und dann, oder manchmal ist es ja, wenn die Wohnung vermietet ist, hat man noch so diesen Aspekt, die Wohnung soll in gute Hände kommen, weil die Mieter sollen in gute Hände kommen. Also das rauszufinden in dem ersten Telefonat ist so ultra wichtig, um sich dann bei der Besichtigung ja auch nochmal ganz anders positionieren zu können. Ne? Also gleich rauszufinden, welche Rolle muss ich denn jetzt hier eigentlich schlüpfen?
Ja, und sowas kann ja dann auch viel, viel Geld sparen, ne? Weil ich habe mir oft die Frage gestellt, wie kommt denn das immer, dass so viele Menschen in der heutigen Welt irgendwie noch Immobiliendeals machen, völlig unter Marktpreis? Weil in der heutigen Welt, wo Preise ja relativ leicht rauszufinden sind. Ne? Also ich kann auf sämtlichen Portalen mir angucken, was der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis in der Region ist, was der durchschnittliche Quadratmeterpreis ist und so weiter. Und wenn man jetzt den völlig rational wirtschaftlich agierenden Menschen voraussetzen tut, dann darf es sowas ja theoretisch gar nicht geben. Ja? Aber dennoch ist es ja so oft der Fall. Und das liegt einfach an diesen unterschiedlichen Hintergründen eines Verkaufs. Ne? Nicht jeder hat unbedingt das Ziel, das meiste rauszuschlagen. Als Beispiel, ich habe eine Wohnung in Berlin-Neukölln gekauft und der Verkäufer, der wollte auswandern und hat sich in, ich glaube, Österreich oder Schweiz oder so war es, schon ein Haus reserviert oder zusichern lassen. Und er wollte dafür halt keinen neuen Kredit aufnehmen. Und dementsprechend war ihm wichtig, dass er schnell das Geld bekommt, damit er sozusagen das Haus in Österreich eben dann bezahlen kann, ohne einen Zwischenkredit zu nehmen. Da hat er ja keinen Bock drauf. Klar. Und wenn man das weiß, dann hat man natürlich eine andere Verhandlungsbasis. Ne? Dann geht es dann nicht unbedingt um den höchsten Preis und noch 1000 Besichtigungen durchzuführen, sondern denen ging es um Schnelligkeit. Genau. Und genau sowas ist ein Beispiel für das, was du sagtest, eben das rauszufinden. Ne? Das finde ich nur über Fragen raus. Das steht nicht in seinem Inserat drin.
Richtig. Ja, oder auch, ich habe mal einmal, also jetzt gerade die letzte Wohnung, die war noch teilmöbliert von der Vorbesitzerin, von der Verkäuferin. Aber da war jetzt irgendwie die Familie nicht in der Nähe und sie selber zu alt. Und da habe ich gesagt, kein Problem, ich kümmere mich darum. Also ne, wo andere vielleicht in die Wohnung, oh, das muss aber auf jeden Fall noch raus und die Küche übernehme ich auf gar keinen Fall und die alten Nachtspeicheröfen, die will ich auch nicht haben, das muss alles raus. Da habe ich gesagt, rundum Sorglospaket, ja, mache ich für euch.
Ja.
Ja, darum geht's, genau.
Ja, cool. du wirkst ja super professionell in dem ganzen Thema. Was hast du denn trotz deiner guten Vorbereitung, also dem Lernen, der Mastermind und so weiter, ich meine, gleich vier Wohnungen, also bist ja gleich ins Tun gekommen, was ja auch enorm wichtig ist, egal bei wie man lernt, ja, dass man eben in die Umsetzung kommt. Offensichtlich bist du gut in die Umsetzung gekommen. Was waren bisher deine größten Fehler, die du gemacht hast?
Habe ich mir vorher darüber Gedanken gemacht, habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben.
Also, wir haben es ja gar nicht abgesprochen, das heißt, du weißt gar nicht, was ich frage.
Ein Punkt ist definitiv, verlasse dich nicht auf eine Bank. Das war mir passiert im letzten Jahr. Also ich habe Objekt 1 bis 7 mit derselben Bank finanziert. Dann wechselte der Ansprechpartner. Ich weiß nicht, ob durch Beförderung oder Abteilungswechsel oder wie auch immer, auf jeden Fall auf einmal nicht mehr zuständig für mich. So. Ich war aber gewohnt, ich kann im Prinzip rumlaufen und shoppen gehen, akquirieren. Und sobald ich eine Kaufzusage bekommen habe, beziehungsweise sobald der Kaufvertragsentwurf da ist, dann gehe ich zur Bank, weil Finanzierung läuft halt. So, lief halt nicht. weil neuer Ansprechpartner, oh, wer sind Sie denn? Oh, jetzt muss ich aber erstmal hier Ihre Unterlagen und da komme ich jetzt diese Woche sowieso nicht mehr zu und nächste Woche ist der Feiertag und eigentlich habe ich auch Urlaub. Uff, ja, stand ich erstmal da. Genau, da hat mich wieder das Netzwerk dann, also ich habe schon, also da war ich echt kurz davor, einen Teil des Depots zu verkaufen, um die Wohnung im Zweifel bar zu bezahlen, weil ich die unbedingt haben wollte. Die hat 58.000 gekostet. Und dachte dann, aber nee, das kann jetzt auch nicht sein irgendwie. Habe dann über Netzwerkkontakt nochmal einen neuen Bankkontakt bekommen. Und ja, habe jetzt quasi die zweite Bank aufgemacht und sehe jetzt, dass sich die irgendwie gleich mitentwickelt. Also sich nicht auf eine Bank und auf einen Ansprechpartner zu verlassen, sonst sitzt man eventuell mal auf dem Trockenen. Das war ein Riesenlearning von mir, weil das war natürlich bequem, ne? Ich hatte meinen Kontakt, das ging irgendwie per Telefon. Das war ultra easy und hat immer funktioniert, bis dann halt Objekt Nummer 8 da war und dann hat es halt nicht mehr geklappt. Sich rechtzeitig um Handwerker kümmern, auch so ein Ding. Auch jetzt die letzte Wohnung, das ist wirklich ein Kernsanierungsfall. Also über Heizung bis Elektrik bis Unterverteilung im Keller, alles neu. Wasserstränge, Bad. Ich war beim Notar letztes Jahr im Dezember. Dann war erstmal Weihnachten, dann war Silvester und dann hat man sich irgendwie aus seinem Januar wieder rausgekramt und dann hab ich nach Handwerkern gefragt, die mir die Hausverwaltung empfohlen haben. Ja, ich komme dann mal nächste Woche, dann machen wir ein Aufmaß. Kam das Angebot, pff, viel zu teuer. Okay, nächsten Handwerker angerufen. Ja, ich komme nächste Woche, wir machen ein Aufmaß, wieder viel zu teuer. Also ich habe mich quasi, ja, mir selber irgendwie so die Arbeit vorgeschoben sozusagen. Jetzt habe ich eine Firma gefunden, die tipptopp, zuverlässig, super Preis. Die machen Elektrik- und Wasserinstallationen aus einer Hand. Ja, die warten natürlich nicht darauf, dass ich jetzt mit meinem Auftrag um die Ecke komme. Das heißt, wir sind jetzt gerade erst mit der Sanierung dabei. Sprich, Januar war, glaube ich, Eigentumsübergang. Januar, Februar, März, April, Mai werde ich wahrscheinlich Leerstand haben. So, und das hätte ich vermeiden können, wenn ich einfach, ich wusste ja im November, dass ich diese Wohnung kaufen werde. Wenn ich mich da einfach schon rechtzeitig drum gekümmert hätte, vernünftig dahinter geklemmt, dann wären die Arbeiten vielleicht im Januar schon gestartet. Auch ein Riesenlearning, sich da frühzeitig drum zu kümmern. Und kaufe lieber vermietete Wohnungen als leere Wohnungen, weil dann kannst du sicher sein, dass die Wohnung bewohnbar ist. Also das war
Okay.
krass formuliert, ne? Wo man immer denkt, hey, wenn ich eine leere Wohnung kaufe, ist ja super, kann ich die irgendwie aufpimpen und dann marktüblich vermieten. Ich hatte jetzt schon zweimal den Fall. Einmal war es so, da war die Gasetagenheizung defekt. Gab es halt einfach kein warmes Wasser. Habe ich erst rausgefunden, als die Wohnung vermietet war. Doof, nochmal irgendwie 300 € reingesteckt. Bei der zweiten Wohnung war das Internetkabel gebrochen, defekt. Also irgendwo zwischen Keller und Wohnung, schön im Mauerwerk verlegt natürlich,
Ja.
Kabel gebrochen. Musste nochmal ein neues Kabel gezogen werden. Das sind so Dinge, die passieren nicht, wenn die Wohnung, ja, vermietet ist und man einfach mal fragen kann, ist denn alles in Ordnung? Leben Sie denn gerne hier?
Ja, das hatte ich tatsächlich mit dem Internetkabel auch schon gehabt. Das
Okay.
war tierisch nervig, weil dann
Ja.
kam irgendwie der Techniker der Telekom. Und dass es erstmal überhaupt rausgefunden wurde und so, das war übertrieben nervig, ja. Deswegen musste ich da schmunzeln. Ja, was bei mir ein Learning war, ich hab eine Wohnung mal gekauft, da hatte ich auch mir einen Berater zur Seite geholt mit dem Tobi, den habe ich auch schon mal zwei Livestreams hier gemacht. Und er sagte zu mir, oder wir sind in eine Wohnung gelaufen in Berlin-Kreuzberg und ich habe die Wohnung noch so in den Augen gesehen, wie ich selber leben will.
Ach
Ja,
so,
also
ja.
nicht, dass das jetzt nicht im Sinne von, ich möchte jetzt Dreckslöcher vermieden, so wie du gesagt hast, sondern ich bin da reingekommen und die Wohnung sah echt, es war Winter, es war dunkel, grau, matschig in Berlin, ganz eklig, ja, und dann diese unrenovierte Wohnung und ja, also es war einfach so, ich dachte, oh, hier will ich niemals in meinem Leben wohnen. Und dann meinte der Tobi so, ey, ich sag mal, 15.000 Euro und wir machen aus dieser Wohnung sozusagen ein richtig schickes Ding. Ja. Und danach, oder dann habe ich sie auch gekauft und sozusagen auch sein Rat auch vertraut und wir haben die Wohnung dann machen lassen. Und danach, weiß ich noch, kam ich mit meiner Frau in die Wohnung und wir dachten so, ach schön, hier könnten wir, hier könnten wir auch ja. leben, so ja, ungefähr. Ja. Und da habe ich mal gesehen, ja, und wenn man das so ins, ich sag mal, ins Gesamtverhältnis jetzt stellt von diesem, ich meine, die hat 183.000 gekostet, ich weiß nicht aus dem Kopf, lass es 15.000 meinetwegen gewesen sein, ne? Also unter 10%, also unter 10% des Kaufpreises haben darüber entschieden, ob ich es als wunderschöne Wohnung sehe oder als absolutes Drecksloch, ne? Und unter 10%, also in dem Verhältnis. Und dann muss man ja noch dazu sagen, ich kann ja die Sanierungskosten dann steuerlich geltend machen. Ja. Also wenn ich nicht die 15%-Regelung reiße, kann ich sie sofort im Jahr der Sanierung steuerlich geltend machen. Und wenn ich jetzt im Grenzsteuersatz liege, von 42%, dann kriege ich von den 15.000 über meine Steuererklärung praktisch 42% wieder, ja, ja. Und schaffe aber ja einen Wert, der durchaus drüber liegt. Also er liegt ja auch nicht bei 15.000, diese Sanierung, die ich gemacht habe, weil da gibt es ja auch diese Fix- und Flip-Modelle, wo im Grunde diese Wohnungen so gekauft werden, à la Drecksloch empfinden, für dieses Geld schick gemacht werden und dann direkt wieder verkauft werden, weil man eben viel, viel höhere Werte schafft. Und das war so etwas, was ich erst lernen musste im Immobilienbereich, optisch an einem eigenen Objekt. Hast du da ähnliche Erfahrungen gesammelt oder war dir das im Grunde so klar? Guckst du schon oder hast du von Anfang an mit diesen Augen geguckt und gesagt, ah, okay, hier 500 Euro, da 5.000 Euro? Oder wie war das bei dir?
Also nee, das Gefühl für die Kosten, das kommt natürlich wieder nur durch Erfahrung. Ne? Ich meine, da kann man sich natürlich auch Preisübersichten zusammen googeln und am Ende sieht doch wieder alles anders aus. Also ich sag mal, jetzt den Blick so geschult zu haben, dass man Sanierungskosten abschätzen kann, traue ich mir jetzt auch noch nicht zu. Also da braucht es dann einfach vernünftige Handwerker, die das dann mit einschätzen. Aber also ich bin eigentlich nie mit dem Blick des Eigennutzes rangegangen an so eine Immobilie. Mag vielleicht daran liegen, dass ich selber zur Miete wohne, auch bewusst zur Miete wohne und nie eigentlich mit diesem Eigennutzerfilter auf Immobilien überhaupt geschaut habe, sondern das war für mich von vornherein klar, ganz unemotional. Ich muss mir natürlich vorstellen können, wer dort lebt. Also das muss dann irgendwie ins Konzept passen, ne? Also Single-Paar, Rentner-Ehepaar, ganz, ganz toll. Wenn das für die passt, total fein. Aber mit dem eigenen Anspruch gehe ich da nicht dran an die Suche.
Mhm. Mal gucken, ich kann gleich auch ein paar Fragen. Ich gucke mal hier kurz auf dieses Ding hier. Wie geht denn das? Oh ne, hier ist gar keine. Ja, du hast schon gesagt, also ich habe mir vorab noch die Frage notiert, welche Erfahrung du denn mit dem Thema Renovierung gemacht hast. Eine resultiert ja auf Basis deines letzten Fehlers im Grunde, ne, dass du nicht frühzeitig genug dich um diese Handwerker gekümmert hast. Ansonsten noch was zu ergänzen zu dem Thema?
Kosten unterschätzt, ne? Klar. Also die erste Renovierung, die ich gemacht habe, das war tatsächlich nur Kosmetik, sage ich mal. Also Fliese auf Fliese geklebt, Wände neu, Böden neu, Innentüren neu. Die ist dann irgendwie statt 12 bin ich, glaube ich, bei 14.000 rausgekommen bei einer anderthalb Zimmerwohnung. Die Sanierung, die ich jetzt mache, da habe ich, das war auch so ein bisschen, das war so dieser Punkt, Finanzierung musste irgendwie schnell gehen. Ne? Notar, wie viel brauche ich denn für die Sanierung? Ah, nehme ich mal 20. So, wahrscheinlich landen wir irgendwo bei 26 bis 28. Das ist jetzt nicht cool, weil das halt dann jetzt nicht mitfinanziert ist. Also da gehe ich dann doch mit Eigenkapital rein. Und ich sag mal, knapp ein Drittel zu unterschätzen, ist auch irgendwie nicht cool. Aber es war einfach dem Druck geschuldet und dass ich eben nicht die Zeit hatte, da mir vorher Angebote einzuholen. Also Kosten unterschätzen ist, glaube ich, auch so ein Ding.
Wie ist es bei deiner Bank? Bei mir ist es so, Wenn ich jetzt zum Beispiel 20, so wie in deinem Case, ansetze für den Punkt Sanierung oder Renovierung und dann verlangen sie auch Nachweise, also muss ich tatsächlich die Nachweise auch einschicken, die Rechnung, aber eben 10, bis zu 10.000 Euro nicht. Also ich könnte quasi, sagen wir, 30 ansetzen und müsste nur Belege im Wert von 20 ansetzen. Ist es bei dir auch so?
Also ich habe die 20 direkt ausgezahlt bekommen mit Kaufpreiszahlung. Also der Kaufpreis ging auf Verkäuferkonto. Ich habe sofort die 20 gekriegt und damit kann ich jetzt arbeiten. Ich habe jetzt nicht quasi nochmal nachgefragt, ob ich nochmal mehr bekommen. Dann würden die wahrscheinlich auch sagen.
Anni, ich meine, ja, sowas bei mir auch. Ne? Ich kriege dann die 20, um mit deinem Beispiel zu bleiben. Und dann muss ich aber, oder dann kommt irgendwann die Abteilung und sagt, Maurice, zeig mir her, was hast du mit den 20 gemacht?
Und Fotos. Nur Fotos. Keine Rechnung, nur Fotos.
Ach so, okay. Da sind die dann offensichtlich bei mir penibler. Also wie gesagt, ich muss über 10.000, immer bis zu 10.000 Euro muss ich nicht nachweisen, aber den Rest muss ich auch nachweisen, belegen können. Ja. Ich dachte, das sei Standard, aber offensichtlich nicht. Ich habe dich nach deinen Fehlern gefragt. Vielleicht noch, ich meine, aus den Fehlern resultieren ja irgendwie Learnings, ansonsten wärst du nicht so clever. Ja. Was würdest du als deine wichtigsten Learnings bezeichnen im Bereich Immobilien?
Naja, je mehr man oben reinkippt, desto mehr kommt unten raus. Also einfach beim Thema Suchen, sich auch auf das Finden zu konzentrieren, also sich Objekte, das ist auch was ich häufig beobachte, dass Leute sich Objekte schlecht rechnen oder schlecht reden oder gar nicht erst den Schritt zur Besichtigung gehen, weil manchmal sieht man ja auch Potenziale erst auf den zweiten Blick. Keine Ahnung, wie ist schon häufiger vorgekommen, dass auf einmal doch ein Stellplatz dabei war, den ich vorher nicht gesehen habe, zum Beispiel. Oder es sind irgendwie noch Miteigentumsanteile an einem Nachbargrundstück mit dabei. Das sehe ich aber alles erst, wenn ich in den Prozess wirklich einsteige und mir auch Unterlagen richtig anschaue. Also erstmal nichts zu früh auszuschließen und sich dadurch keine Chancen zu verbauen. Und ja, einfach Mensch sein und Mensch, also auch als Mensch zu agieren. Ne? Also wirklich rauszufinden, neugierig zu sein, wer verkauft da, warum wird verkauft, wie kann ich mich darauf einstellen und wie kann ich auch Probleme wieder auf der anderen Seite lösen, ne? Und sich somit quasi ja gegen andere dann auch durchsetzen.
Ja. Und hier ist die Frage gerade, Buchempfehlung. Hast du irgendein Buch, was dir besonders weitergeholfen hat?
Ich habe gelesen von Alexander Goldwein, glaube ich. Geld verdienen mit Wohnimmobilien heißt das. Und die Do-it-yourself-Rente von Immocation. Weil ich da sagen muss, da fand ich die Strukturierung des Buches ein bisschen unintuitiv, weil es geht irgendwie auf Ebene 1 einmal durch den ganzen Prozess, dann geht es auf Ebene 2 einmal durch den ganzen Prozess und dann geht es auf Ebene 3 nochmal durch den ganzen Prozess. Also ich finde es irgendwie intuitiver, wenn man quasi ein Buch anhand des ganzen Kaufprozesses und dann aber in der Tiefe beschreibt. Also gemischte Rezensionen.
Okay, ja, das Immocation, ich hab's ganz gerne gelesen, das habe ich noch gelesen, einmal eins des Immobilienmillionärs von Florian Roski und, wie heißt das andere, Erfolg mit Wohnimmobilien, die drei fand ich ganz gut oder daran habe ich mir so die Basics beigebracht. Das, was du empfohlen hast, das muss ich mir mal besorgen, das kenne ich noch gar nicht, habe ich mir aber notiert. Vielleicht nochmal abschließend auf die Frage, welchen Rat kannst du denn jemandem geben, der jetzt den ersten Schritt zum Immobilieninvestor gehen will? Also mit Immobilieninvestor, das muss ich dazu sagen, weil Ronald, der versteht immer unter einem Immobilieninvestor jemand erst, der vollständig davon lebt und so. Ich sehe einen Immobilieninvestor schon, der seine erste Wohnung einfach kaufen will als Kapitalanlage. Welchen Rat kannst du geben? Und ich weiß gar nicht genau, aber du bietest ja auch dort was an, ne? So eine Art Coaching oder was ist das überhaupt?
Also mein Rat ist wirklich Standortfokus, also sich wirklich auf, sagen wir mal, ein, maximal zwei Standorte festzulegen, um da eben so, wie ich das eben beschrieben habe, ne, sich wirklich Marktkenntnis anzueignen, um selber dazu in der Lage zu sein, Objekte zu schnell zu bewerten, schnell auszusortieren und dann aber auch die relevanten zu finden. Rat Nummer eins, Rat Nummer zwei, erste zur Bank, dann zur Besichtigung. Glaube ich, auch was viele intuitiv andersrum machen. Also erst ein Objekt anfragen, erst besichtigen und dann, ah ja, jetzt muss ich ja auch noch zur Bank gehen, sondern andersrum. Man geht mit der Finanzierungsbestätigung schon in die Suche rein. Ja, genau, das, was ich anbiete, ich nenne das Mentoring, ich nenne das ganz, ganz bewusst nicht Coaching, weil ich finde, also es gibt systemische Berater und Coaches, die haben da eine Ausbildung zu und Coaches stellen, also jedenfalls habe ich das so erlebt in den Coachings, die ich bisher hatte, die stellen erstmal nur ganz viel doofe Fragen. Und eigentlich geht man aus so Coaching-Sessions raus und ist hinterher nicht schlauer, sondern ne, reflektiert sich dann selbst. Deswegen habe ich mich ganz bewusst für das Wort Mentoring entschieden, weil ich halt wirklich sage, wir gehen Hand in Hand, ja, den Weg zu deiner ersten Eigentums. Wohnung. Also ich möchte wirklich Menschen ganz, ganz eng und ganz, ganz nah begleiten. Das heißt, wir prüfen gemeinsam Objektunterlagen, wir vergleichen gemeinsam Finanzierungsangebote. Es gibt auch so Gruppensessions, wo dann miteinander, voneinander gelernt wird. Das heißt, man kriegt quasi durch die Objekte, die die anderen mitbringen, wo wir dann gemeinsam drauf schauen, auch nochmal eine steilere Lernkurve hin. Und mir geht es wirklich darum, so der Buddy in deiner Tasche zu sein. Also du erreichst mich dann über WhatsApp, per E-Mail. Ich gebe kurz Feedback, ganz, ganz kurzer Draht, weil ich habe erst überlegt, boah, irgendwie in Richtung Videokurs, ne? Aber es gibt so viel Selbstlernmaterial. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die mir auch gesagt haben, ich habe schon dieses Buch gelesen und den Podcast und das und so. Und wenn ich dann frage, warum hast du denn noch nicht gekauft? Ja, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe Angst vor den Schulden. Ich kann mich nicht durchsetzen. Also es sind vielmehr eigentlich die soften Themen, die dann am Ende diesen Kauf der Eigentumswohnung verhindern. Und das ist halt das, wo ich da sein möchte und wo ich angreifen möchte. Also nicht möchte, sondern das tue. So, genau.
Ja, cool, halte ich für enorm sinnvoll. Gesagt, ich habe ja auch bei zwei meiner Immobilien mit dem Tobi zusammen gemacht. Der ist gar nicht seine Dienstleistung im Grunde, da so viel Mentoring zu machen, aber ich habe ihn so genutzt, ja, dafür und habe viel gelernt. Ich glaube, gerade bei so einem Thema Immobilie oder Immobilieninvestment, wo es eben auch um ein großes Volumen geht, kann sowas enorm wertvoll sein. Und man kann ja dann immer noch entscheiden, wann man an dem Punkt ist, dass man sagt, so jetzt möchte ich alleine fliegen. Aber das Fliegen lernen macht ja ganz, ganz, ist aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, sich von jemandem beibringen zu lassen, der das eben schon getan hat.
Also genau, also so, das ist auch wirklich mein Wunsch. Mein Wunsch ist es quasi einmal gemeinsam diesen Weg zu gehen und dann kann jeder für sich selbst den Prozess wiederholen, optimieren, den Standort nochmal wechseln, nochmal andere Akquise-Methoden ausprobieren, weil ich sag mal, der strukturelle Prozess, der ist ja immer der gleiche. So, und aber einmal quasi dadurch getragen zu werden, welche Post kommt auch wann und was ist das jetzt wieder für ein Zettel und wie geht es nochmal mit der Grundschuldbestellung zum Notar und wie liest man eigentlich so einen Kaufvertragsentwurf? Das ist einfach beim allerersten Mal ging mir ja auch so. Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt da und dann habe ich auch noch vier an einem Tag unterschrieben, so, ne?
Ja.
Und das ist einfach unglaublich wertvoll, sich da, glaube ich, ja, tragen zu lassen auch, ne?
Ja, ich fand das auch schrecklich, also wenn du dann so einen Kaufvertrag auch das erste Mal siehst von so einer Immobilie, der dann so rasend, also der ist so groß dann irgendwie und so komplex, ja. Ich meine, ich habe heute ein Buch gepostet, nennt sich Klarheit, ja. Dieses deutsche Vertragsdeutsch ist im Moment in meinen Augen alles andere als klar. Und eine Immobilie, die ich auch gekauft habe, da war also übertrieben geschickter Kerl, so ein türkischer Papa, der das gekauft hat, irgendwie vor, ich weiß nicht, ich glaube 1997 in Kreuzberg. das ganze Haus, um dann jeden seiner Kinder so eine Wohnung zu vermachen. Und einer hat halt seine eigene hat er sozusagen an mich verkauft. Ja?
Cool.
Und der hat halt, also Deutsch ist halt nicht seine Muttersprache. Und dann mit diesen ganzen Texten sich darum zu schlagen, also fand ich super hart. Und dann, ich meine, gut, da beim Notar wird der nur noch vorgelesen. Das solltest du ja davor schon geprüft haben, den Kaufvertrag. Aber wenn das dann so schnell vorgelesen wird, das finde ich immer eine ganz, ich weiß nicht, immer eine ganz komische Situation.
Bei manchen Passagen denkt man ja auch irgendwie, man steht gleich mit einem Bein irgendwie im Knast, ne, wenn es um die Zwangsvollstreckung geht und die Kaufpreiszahlung und so. Ne? Oh Gott.
Ja, also das ist, ich glaube, da ist es auch mal sinnvoll, sich mit Menschen dann zu unterhalten, die das schon gemacht haben, die geben dann vielleicht auch mehr Sicherheit. Oder ansonsten ja auch den Notar einfach fragen. Ich meine, also,
genau, dafür ist er da.
Dafür ist er da, ne? Dafür verdient er auch gutes Geld. Das heißt, da kann man ja auch mal währenddessen mal die Frage einwerfen, ne? was heißt denn das jetzt nochmal konkret oder so. Also ich frage die immer ganz gerne, damit das nicht so eine langweilige Veranstaltung da ist.
Ja.
Ich wollte noch eine Sache auch, ist mir gerade nochmal in den Kopf geschossen. Passives Einkommen durch Immobilien liest man oft. Und ich bin ja noch ein junger Immobilieninvestor. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob das alles so richtig ist, was ich da tue. Also ich, auf dem Papier bringt das ordentliche Renditen, was ich mache, weil ich ja häufig mit Sondervermietungsformen arbeite, wie WG-Vermietung oder möbliertes Wohnen, weil das eben der Weg ist für mich, irgendwie in so Großmetropolen noch auf vernünftige Renditen zu kommen. Jetzt hatte ich die ersten 2 Jahre, muss man sagen, ganz schön viel Stress damit gehabt. Also relativ viel Mieterdurchlauf, viel Mieterwechsel gehabt und so weiter. Jetzt ist es gerade total ruhig seit einem halben Jahr. Also ich habe jetzt gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Also offensichtlich scheint sich so eine Formation gefunden zu haben, die da jetzt mal ein bisschen dauerhafter drin bleibt in den Wohnungen. Ich darf das gar nicht zu laut sagen, weil wahrscheinlich dann morgen dann wieder die erste E-Mail kommt. Wie ist denn deine Erfahrung, so dieses Schlagwort passives Einkommen, Immobilien? Erlebst du das so? Ich meine, du hast ja schon angedeutet, dass du sehr aktiv da auch drin bist in dem Prozess. Was denkst du darüber?
Es ist kein passives Einkommen. Also es ist mindestens mal ein front-loaded Business. Also ich glaube, wenn man in die Suche von Objekten nicht genug Zeit und Liebe und Energie reinsteckt, dann kommt da am Ende nichts bei raus. Also da muss man extrem committed sein sozusagen. Wie gesagt, wenn es vermietet ist, ist ja das, was du jetzt auch gerade beschreibst, dann ist es ruhig. Dann hat man vielleicht einmal im Jahr die Eigentümerversammlung und hat vielleicht noch eine Nebenkostenabrechnung zu machen. Aber ich bereite mich schon auch darauf vor, irgendwann das alles im Paket auch abzugeben, ne, an eine Hausverwaltung, weil wenn ich dann soweit bin, quasi, dass das Portfolio aufgebaut ist, dann möchte ich es auch wirklich in gute Hände geben und abgeben. Und dann kann ich damit auch gut, dann würde ich sagen, dann ist es tatsächlich passiv, weil dann ist jemand anderes da, der sich kümmert. Den muss ich natürlich bezahlen. Ja? Also je nachdem, wie man jetzt passives Einkommen definiert, könnte man da auch eigentlich wieder sagen, nee, das verursacht ja Kosten, dann ist es auch wieder nicht passiv. Also es ist nicht so, da sind die Aktien ja deutlich pflegeleichter, die rufen nicht an, wenn der Wasserhahn tropft oder so. Die ziehen nicht einfach, sagen, ich will jetzt das Depot wechseln. Passiert nicht. Also in dem Vergleich würde ich sagen, sind die Immobilien deutlich weniger passiv. Ja,
ja, ich meine, wobei natürlich bei Aktien erfährst du dann ja auch ab und zu Meldungen irgendwie, mit denen du auch nicht so rechnest und du hast es aber gar nicht so in der Hand. Ne? Du bist dann irgendwie abhängig von dem Management, das zu lösen. Im Falle deiner Immobilie kannst du ja irgendwie aktiv noch eingreifen. Ne? Also du hast irgendwie selbst in der Hand, jetzt einen neuen Mieter zu suchen. Bei irgendeiner, mir fällt jetzt kein Case ein, aber so eine Aktie, wo du dann irgendwo so eine Meldung liest und sagst, fuck, bei Facebook sind 550 Millionen Datensätze irgendwo aufgetaucht, ja, so, dann stehst du ja irgendwie da und sagst als Auktionär, ja, kacke, ja, ist nicht so geil, Mark Zuckerberg wird schon richten oder so, ja, was anderes bleibt dir da nicht über, deswegen ist ja diese aktive Rolle dann auch irgendwie wieder ein Vorteil, also Fluch und Segen vielleicht zugleich.
Ja, stimmt, kann man so
Ja.
sagen.
Ich habe noch ein Beispiel, also um da auch vielleicht ein bisschen Angst zu nehmen. Ich meine, ich mache jetzt diese Sondervermietungsform. Da ist natürlich ein höherer Durchlauf an Mietern. Meine erste Immobilie, die ich aber gekauft habe, 2016, die war vermietet. Ich habe mit der Immobilie seitdem sozusagen nie etwas zu tun gehabt, weil sie eben eine Hausverwaltung macht. Und das war so ähnlich wie eine Monopoly-Karte ziehen, so beschreibe ich das immer. Also ich war einmal beim Notar gewesen und seitdem, also auf den Eigentümerversammlungen habe ich mich sogar auch immer vertreten lassen. Das heißt, ich hatte nie irgendwas damit zu tun gehabt. Und wie bei Monopoly findet einfach nur ein Geldtausch jeden Monat auf meinem Konto statt. Ich kriege irgendwie Einnahmen und dann werden sozusagen der Kredit bedient und da bleibt ein bisschen was übrig, nicht viel, ich weiß nicht, 50 € oder 80 € oder so. Und so kann es auch laufen. Und
Das stimmt.
die Immobilie ist tatsächlich, die würde ich als passiv
Ja.
schon bezeichnen, ne? Also
Ja.
ich glaube, man kann es schon irgendwie so deichseln, mit guten Prozessen, gerade wenn du sagst, da auch größer zu werden und dann Dinge outzusourcen. Ich glaube, man kann es schon sehr, sehr passiv machen. Ob es 100% passiv wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Selbst mit den allerbesten Prozessen steht, glaube ich, immer noch so eine gewisse Aktivität, die man da haben muss. Aber vielleicht auch haben will als Immobilieninvestor, ne?
Es ist halt einfach eine Verantwortung, die man auch trägt, finde ich, ne? Und die man auch tragen muss und die man auch ja, wahrnehmen muss. Weil am Ende ist es wiederum, ne, wir hatten es am Anfang, Wohnraum und Lebensmittelpunkt von Menschen.
Ja, und das finde ich, das hast du auch gut deutlich gemacht. Und das finde ich wiederum auch das Schöne, als Immobilieninvestor, eben, dass man sozusagen Wohnraum schafft und auch, die Möglichkeit hat, eben sehr schönen Wohnraum, zu schaffen, was ja nicht immer,
Richtig.
jetzt im Sinne von schön, im Sinne von Luxus oder so bedeutet, aber einfach einen schönen Wohnraum zu erschaffen. Und damit gibt man ja auch etwas, ne? Es ist ja nicht immer
Absolut.
dieser, dieses kapitalistische Arschloch-Investor, der da nur seinen Lifestyle finanzieren will, ja, sondern man schafft ja auch Wohnraum und macht Menschen auch tatsächlich glücklich, ne? Also
Ja,
ich
genau.
freue mich total, auch mit den Mietern dann zu sprechen und zu sehen, was sie so aus der Wohnung gemacht haben. Und ich finde das immer total cool, ja. Das gibt mir auch so eine gewisse Positivität zurück, Energie, ja.
Ja, stimmt.
Und sag mal noch eine Frage, mir fallen lauter Fragen zum Ende hier ein. Du hast ja jetzt letzte Woche auch bei Die wichtigste Stunde begonnen und gesagt, okay, ich möchte jetzt Miracle Morning praktizieren, Tag für Tag. Was waren da deine Gründe, das jetzt zu tun?
Ja, also erstmal persönliche Weiterentwicklung. Also, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, für mich ist einfach Vermögenswachstum ohne persönliches Wachstum nicht möglich, weil mit einem Kontostand, mit einem Immobilienbestand wächst einfach auch Verantwortung. Und das ist auch was, womit man umgehen können muss und umgehen wollen muss, diese Verantwortung zu haben, die zu spüren und die auch tragen zu können. Und man muss sich ja persönlich immer ein Stück weit weiterentwickeln, bevor dann auch das Vermögen, sage ich mal, wieder nachkommt, ne? Also persönliches Wachstum erstmal ganz, ganz vorweg. Und auch wieder dieser Netzwerkcharakter, ne? Also ich finde, das ist immer unglaublich magisch und das geht mir in mehreren Gruppen so. Und wenn es, gut, jetzt haben wir eine Pandemie, aber davor gab es sowas wie Stammtische, wo Menschen zusammenkommen, die erstmal ein ähnliches Mindset haben, eine ähnliche Wertvorstellung, ähnliche Ziele haben vielleicht. Und das ist einfach unglaublich schön, wenn in so einem geschützten Rahmen, ja, man sich auch öffnen kann und sich austauschen kann und dann positiv auch bestärkt wird und anderen wieder was zurückgibt und so. Und das ist einfach eine unglaubliche Energie, die da auch für mich entsteht, wo ich mir ganz, ganz viel rausnehme.
Und wie läuft dein Miracle Morning?
Also ich habe kein Problem damit, früh aufzustehen. Das war schon immer, ich gehe früh ins Bett und stehe früh auf. Also es ist nicht schwierig für mich, früh aufzustehen. Das jetzt wirklich tatsächlich so strukturiert durchzugehen mit den verschiedenen, ne, Visualisieren, Affirmationen, Meditieren, ein bisschen Sport machen. Das ist jetzt neu für mich. Aber ich habe gerade gestern nach der Breathwork-Session nochmal mein Vision Board überarbeitet. Irgendwie war das wie so eine, also nicht höhere Macht, die mich hier geleitet hat. Das war auf einmal da und die Bilder waren in meinem Kopf und die wollten auf dieses Board. Als ich da heute Morgen vorsaß, ich habe es wieder richtig, richtig, richtig krass gefühlt, ne? Also, und heute ist irgendwie Tag, weiß ich nicht, 5 oder 6. Also das ist, ja, macht mir Angst, macht mir keine Angst, aber lässt mich, glaube ich, erahnen, was in einem Jahr möglich ist, ne?
Ja, mega cool. Also ich glaube, bei dem Thema Visualisierung ist eben das Wichtigste, dass du es eben auch fühlst, ne? Dass du dich da reinfühlen kannst. Nicht irgendwelche Bilder, die du anguckst, die nichts auslösen, sondern Visualisierung funktioniert, glaube ich, dann sehr gut, wenn du dich eben reinfühlen kannst und wenn du dich eben in diese Emotion bringen kannst.
Ich habe ja noch einen Hack gemacht und zwar habe ich mir das indische Masala-Gewürz, was ich 2018, 19 aus Indien mitgebracht habe, in ein kleines Schraubgläschen gepackt, weil ja, ich ja gerne reisen möchte in Zukunft und ja, das wird jetzt morgens aufgemacht und dann wird da dran gerochen und das ist für mich dann auch nochmal ein weiterer Sinn, ne? Also
cool,
statt nur visualisieren mit dem Auge kommt jetzt auch der, wie heißt das, der olfaktorische Sinn dazu.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was es auslöst bei dir. Ich bin ja so überzeugt davon, deswegen habe ich das ja ins Leben gerufen, wenn man diese ganzen Dinge tagtäglich tut, dass sie einen immensen positiven Einfluss haben. Und ja, wir haben es 9:30. Du hast gesagt, früh
ich
aufstehen.
Ich habe Schlafenszeit schon.
Ja, es ist ab ins Bett.
Halbe Stunde noch, aber dann ja.
Halbe Stunde, nee. Besten Dank für deine ganzen Insights, die du heute gegeben hast. Für mich wieder wahnsinnig inspirierend. Da war auch wieder einiges dabei. Was du mir nochmal klar gemacht hast heute, ist auch ja, diese am Anfang eben viel, viel mehr zu investieren, ja, viele Besichtigungen zu machen. Ich bin ja sehr faul und da hast du mich auf jeden Fall nochmal super motiviert und ich glaube auch viele andere. Und ja, besten Dank und
danke.
Gute Nacht.
Danke dir. Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao auch an alle, die dabei waren.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.